Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Ich bin Franziska Günther. Im Leben gibt es immer wieder Phasen, die sich weniger gut anfühlen, in denen wir uns viel mit anderen, vermeintlich besseren, vergleichen und manchmal traurig sind. Doch das eine können wir nicht empfinden, ohne auch die andere Seite zu fühlen. Und so denke ich, können wir das Glück und die guten Zeiten viel mehr wertschätzen, wenn wir auch die Schattenseiten des Lebens kennen. Heute spreche ich mit Irina, die mit Ende 20 die Diagnose Brustkrebs bekam. Da auch die Oma früher an Brustkrebs erkrankte, war schnell klar, dass sie Trägerin der BRCA-Genmutation ist. Irina ließ sich beide Brüste abnehmen und auch etwas später die Gebärmutter und die Eierstöcke entnehmen. Wie sie heute damit lebt und wie sie zu ihrem Körper steht, woher sie ihre Kraft zieht und was sie glücklich macht, das erzählt sie im folgenden Gespräch. Hallo liebe Irina und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Lebe selbstvoll. Wir sprechen heute über deine Krebserkrankung. Du hast erzählt, dass du 2018 an Brustkrebs erkrankt bist. Genauer gesagt hattest du ein Fibroadenom, was, wenn man das googelt, ja erstmal eine gutartige Brusterkrankung ist. Erzähl doch gerne mal, wie dein Leben zu der Zeit war und wie du die Diagnose wahrgenommen hast.
Hallo Franziska, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ich freue mich echt und ja. Und zwar war das so, dass ich 2018 einen Knoten gefühlt habe in meiner Brust, in meiner linken, und war dann auch vom Gefühl her ja jetzt nicht gestresst, oder ich habe mir jetzt nicht so viele Gedanken gemacht, habe dann, glaube ich, auch schon mal ein bisschen gegoogelt. Da hieß es dann auch, dass 80% der Knoten ja gutartig sind, und habe dann aber trotzdem recht schnell einen Frauenarzttermin ausgemacht, weil ich trotzdem wissen wollte, was ist es denn? Die Frauenärztin hat gesagt, ich soll mir keine Gedanken machen, das ist alles gutartig, das sieht nach einem Fibroadenom aus, das wäre alles glatt begrenzt und ich soll einfach in 3 Monaten wiederkommen. Und mit dem Gefühl bin ich dann auch nach Hause, dass alles gut ist, und ja, habe ja auch 2 Kinder und habe die beide voll gestillt. Wobei die Stillzeit von meinem Sohn auch schon wieder 1,5 Jahre so her war. Aber dachte auch, naja, vielleicht ist da irgendeine Drüse oder eine Zyste oder eben dies, oder halt, ja, das ist dieses Fibroadenom. Dann war ich halt entspannt, habe erstmal so ein bisschen gegoogelt, was das ist. Und dann hieß es auch, dass das halt schnell wachsen kann, weil ich dann nach kurzer Zeit gemerkt habe, dass es einfach, ja, dass es einfach schnell wächst. Also das ist mir dann aufgefallen, habe ich auch mit meinem Mann gesprochen, schau mal, das ist ja gutartig, aber das wächst irgendwie so schnell. War aber dann durch diesen, was ich im Internet nachgelesen habe, eher recht entspannt. Und mein Mann war eher so ein bisschen beunruhigt und hat gesagt, er würde lieber nochmal zum Arzt gehen und es nochmal abklären lassen, weil das ja schon ungewöhnlich ist. Und ja, ich war halt in der Phase so in der kompletten, also mein Leben war sehr, sehr stressig in der Phase, muss ich sagen, weil ich bin wieder arbeiten gegangen und habe eben Teilzeit gearbeitet. Meine Tochter war 3 Jahre alt, mein Sohn 2 Jahre alt, und ich wollte irgendwie halt einfach für mich alles schaffen. Ich wollte irgendwie in der Arbeit gut sein. Ich wollte zu Hause, mein Zuhause weiterhin, dass es schön und gemütlich für mich ist, und war schon in so einer Stressblase drin und habe dann auch gesagt, nee, ich gehe jetzt nicht nochmal zum Arzt. Ich habe ja jetzt den Termin in 3 Monaten und den Stress jetzt unter der Woche, den gebe ich mir jetzt nicht. Und genau, und dann bin ich zur Frauenärztin und die hat dann gesagt, ihr gefällt es irgendwie nicht, und sie schickt mich ins Brustzentrum.
Wie alt warst du denn damals?
Da war ich 29, ja.
Wie waren denn die 3 Monate dazwischen? Also du sagtest ja gerade, dass du hattest das alles gegoogelt und so weiter, aber du hast dir jetzt nicht wirklich Sorgen gemacht. Das hat ja auch, denke ich mal, nicht wehgetan, oder? So ein Knoten tut nicht weh, oder?
Also bei mir hat es echt nicht wehgetan, nee. Also der war, ich konnte ihn zwar nicht verschieben, aber er hat nicht wehgetan, nee, absolut nicht.
Krass.
Und ja, aber das, klar, dass es schnell gewachsen ist, das hatte ich halt schon gespürt. Also das war schon sehr auffällig. Nach einer Woche oder so habe ich es gefühlt und dachte auch, boah, krass, guck mal, und habe es auch meinem Mann gezeigt. Und das war dann echt schlagartig. Also dieser Wachstum war unglaublich schnell. Und da hätte ich mir auch im Nachhinein gewünscht von der Frauenärztin, dass sie mir irgendwie sagt, wenn das schnell wächst, dann kommen sie sofort wieder, wenn sie irgendwie spüren, ja, dass der Knoten schnell wächst, weil ich so beruhigt war. Ich hatte ja nachgelesen, dass es bei jungen Frauen sein kann. wobei eher Jüngere angegeben waren. Aber ich dachte mir, naja, vielleicht bin ich da irgendwie eine Ausnahme. Bei mir wächst es jetzt halt so schnell. So, ich habe selber irgendwas im Internet nachgelesen, was ja auch nicht gut ist. Also ich hätte mir klar von der Frauenärztin gewünscht. Ja, aber die hat mich halt als absolut nicht Risiko gesehen, weil 29, zwei Kinder, die letzte Stillzeit 1,5 Jahre her, da war die total entspannt damals noch. Also erst als ich dann wieder nach 3 Monaten kam, da war sie beunruhigt. Und ich fragte sie noch, muss ich mir jetzt Sorgen machen? Also es war dann der erste Moment, wo ich dann doch dachte, ob es was Bösartiges ist, weil ich ja auch eine Oma habe, die auch 2-mal an Brustkrebs erkrankte, bevor sie 45 war. Das wusste ich auch, aber ich war so jung, dass ich mir darüber keine Gedanken gemacht habe, dass es jetzt bei mir so jung wirklich sein könnte, dass ich Brustkrebs bekomme.
Hast du das der Frauenärztin dann gar nicht gesagt, dass es bei dir in der Familie schon mal Brustkrebs gab?
Doch, die hat es gewusst. Also das habe ich ich bin in der Zeit auch ein paar Mal umgezogen. Ich war bei verschiedenen Frauenärzten und ich habe das immer mit angegeben. Weil da kriegt man ja so einen Fragebogen und da steht es, glaube ich, auch irgendwo mal drauf, ob irgendjemand von der Familie Krebs hatte. Und ich habe das ihr gesagt. Aber das war für sie, nee, das war auch sogar, ich habe auch gesagt, zweimal vor 45. Und krass. Das war trotzdem zählte ich nicht als Risiko. Ja.
Das ist ja unglaublich. Aber das tatsächlich höre ich das ganz häufig. Also ich höre es erschreckend häufig, dass Frauen, die mit so einem Knoten in der Brust zum Frauenarzt gehen, wenn die noch unter 30 sind und gar nicht so ernst genommen werden, dass es so abgetan wird, wie, ach naja, total verrückt. Kannst du dich daran erinnern, dass deine Oma an Brustkrebs erkrankt war? Also kannst du dich an die Zeit erinnern oder wie war das?
Ja, also ich bin bei meiner Oma die ersten 4 Jahre, bis ich in den Kindergarten gekommen bin, habe ich mit ihr so einen Tag verbracht und war bei ihr. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich sie gesehen habe. Bei meiner Oma waren das ganz große Narben, die sie gehabt hat. Dadurch, dass ich das aber als Kind gesehen habe, war das für mich völlig normal. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich als Kind einmal die Frage gestellt habe zu meiner Oma, Oma, warum hast du da diese Narben? Also es war für mich irgendwie so abgespeichert, als die Oma hat es da und die Oma ist trotzdem fröhlich und lebensfroh und für mich war sie immer eine wunderschöne Frau. Und ja, also das war für mich so wirklich abgespeichert, als ohne dass ich mir Gedanken machte. Mhm. Und dieses Thema wurde auch in der Familie auch nicht thematisiert. So, wo ich dann älter wurde, irgendwann weiß man das ja, dass die Oma da Krebs hatte, aber es war, man hat darüber nicht gesprochen, ja.
Mhm. Krass. Wie ging das bei dir weiter? Du warst nach 3 Monaten wieder bei der Frauenärztin und dann war sie doch ein bisschen alarmiert und hat dich weitergeleitet, ne, zum Brustzentrum.
Genau, die hat mich dann ins Brustzentrum geschickt. Da hat man dann eine Stanzbiopsie gemacht und eigentlich hätte ich da schon, also mein Gefühl hat mir schon gesagt, also der Arzt, der war nicht begeistert, als er es gesehen hat und als er dann gewusst hat, dass das, also den Zeitraum, seit ich den Knoten entdeckt habe und eben wie er jetzt aussieht. Aber ich wollte das bis dato auch, ich wollte das trotzdem nicht so wahrhaben. Also ich wusste dann irgendwann, okay, Ultraschall kann keine genaue Diagnose einfach geben. Es ist einfach so ein Richtwert für die Ärzte. Das ist wie so ein Vergleichsbilder, wo die halt einfach anschauen. Und da kann man eben nicht 100%iges sagen. Jetzt diese 100%ige Diagnose bekomme ich jetzt erst durch diese Stanzbiopsie, die auch echt schmerzhaft war. Also da kann ich mich auch erinnern. Es hat echt wehgetan. Der hat es zwar betäubt, aber es hat echt wehgetan und ich weiß auch noch, dass ich damals erkältet war und er mir sagte, er schreibt mich jetzt die 5 Tage bis zum Ergebnis krank. Also ich hätte da schon auch wissen sollen, okay, warum schreibt er mich jetzt? Ich habe gesagt, ich habe nur ein bisschen Schnupfen, das passt schon. Und er hat gesagt, nee, ruhen Sie sich aus. Er hat auch gewusst dann, dass ich 2 kleine Kinder habe und dann hat er gesagt, Sie bleiben zu Hause. Ich schreibe Sie krank und bis zu dem Diagnose bleiben Sie zu Hause und ruhen sich aus. Ja, und das habe ich dann gemacht und hatte dann zum ersten Mal dann in den 5 Tagen, glaube ich, oder 4 Tage, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Tage ganz genau, aber ich hatte da haben sich dann schon so die ersten Gedanken so in meinem Kopf angefangen zu kreisen. Was ist, wenn es doch bösartig ist? Und aber noch hat das Positive, also trotzdem habe ich irgendwie, also diese Hoffnung war bei mir bis zum Schluss. Das war echt krass. Also es war bis zum Schluss wollte ich nicht eben diese Gedanken, was passiert, wenn es doch böse ist. Ja. Also ich habe bis zum Schluss das versucht. Und durch den Alltag mit den Kindern, die ja sehr klein waren, hat mir das natürlich super geholfen, weil es war einfach viel los und sie waren klein und sie haben mich gebraucht und
du warst abgelenkt.
Mhm, genau, genau. Ja.
Und dann kam der Tag, an dem du die Diagnose erhalten hast.
Ja, ja, da erinnere ich mich auch noch echt gut. Also der Arzt hat dann schon gesagt, ich soll am Nachmittag kommen. Und der Tag war total chaotisch, weil wir waren an dem Tag wirklich zweimal im Krankenhaus, weil mein Sohn hat sich, da hat sich am Kopf eine Platzwunde geholt, weil er gegen den Schrank gerannt ist. Das heißt, ich war morgens mit ihm im Krankenhaus und am Nachmittag dann im Krankenhaus, weil, ja, mit der Diagnose. Und das war dann wirklich, wie auch, wie andere erzählen, also es war wirklich wie so ein Tinnitus und meine Oma schoss mir durch den Kopf und dieses Bild von meiner Oma, was mir wiederum erstmal keine Angst gemacht hat, keine Brüste zu haben, schoss mir durch den Kopf. Also im ersten Moment war halt Krebs so ein komischerweise, obwohl meine Oma auch lang gelebt hat, aber trotzdem war also für mich so diese Angst, dieses Krebs, das war so, das brach über mich herein. Also es war wirklich wie so eine Tür, du fällst rein, Tinnitus im Kopf und da redet Chemotherapie und die ganzen Bilder, die ich im Kopf hatte und halt Dokumentationen, was man mal so angeguckt hat. Also dann war noch die genetische Disposition im Raum, weil ich so jung erkrankt bin, dass es eine genetische Sache sein kann. Und ja, und der hat dann auch gesagt, wir können jetzt nicht so lang warten. Also er überweist mich jetzt gleich an den Onkologen und ich faselte gleich, dass ich die Brust abgenommen haben will. Und er faselte, er macht da jetzt, ist alles brusterhaltend, aber jetzt müssen wir die Genetik abwarten. Und ich war total überfordert. Also ich war total überfordert. Und doch war für mich in dem Moment recht schnell klar, dass ich die Brust eigentlich, ich möchte sie nicht mehr haben. Also ich will die weghaben. Also das für mich war das auch wahrscheinlich durch dieses Bild von meiner Oma, was wieder aufploppte. Das hat mir dann, natürlich ist es so ein Schlag und so ein, ja, wie soll ich sagen, aber trotzdem so die Angst, die Brust nicht zu haben. Also da war die Chemotherapie viel krasser in meinem Kopf, so dass ich jetzt diese Chemo machen muss.
Ja, ja. Das wusstest du alles noch nicht an dem Tag, oder? Also haben die vorher den Gentest gemacht oder haben die den erst danach gemacht?
Nee, der wurde dann erst später gemacht. Also ja, der Arzt, der hat mir dann auch gesagt, ich soll nach Ulm, also ins nächste
Uniklinik?
Ja, genau. Genau, soll ich da hinfahren und soll, das hat mir halt eine Überweisung gegeben. Und ich hatte leider einen sehr schlechten Onkologen, zu dem ich dann danach hin bin, der mir dann gesagt hat, das mit der Genetik wäre alles nicht so wichtig. Es ist ja so, dass danach so ganz viele Untersuchungen kommen und dann steht ja im Raum, okay, jetzt muss man erstmal gucken, sind da irgendwo Metastasen, dann ist dieses Monsterwort mit Metastasen und im Knochen und sonst irgendwo. Und dann hat man ja schon diese ganzen Untersuchungen, die dann anstehen. Und da dachte ich, boah, jetzt nach Ulm ist mir alles irgendwie zu viel, muss das jetzt echt sein? Also ich habe dann auch nicht in Ulm angerufen und dachte, jetzt gucke ich erstmal mit der Chemotherapie und das ist mir gerade alles zu viel und bin dann zu dem Onkologen und der war echt, also der war unterste Schublade. Der hat dann wirklich so Sachen rausgehauen wie, ja, das kann nur von der Mutter vererbt werden und ihre Mutterseite hat das ja nicht und es spielt jetzt für die Chemotherapie keine Rolle. Ich habe aber später erfahren durch andere, die auch das Gen haben, dass man bei den Genträgerinnen tatsächlich noch ein Medikament dazu gibt, weil es da neue Studien gibt, also wo es dann halt eben besser wirkt oder wo dann eben der Tumor, also wo dann eben so eine Komplettremission ist und der Tumor halt komplett weg ist. Und das habe ich aber alles erst so im Nachhinein. Also ich dachte, okay, für die Therapie jetzt mit der Chemo spielt das keine Rolle, dann muss ich das auch jetzt noch nicht wissen. Da muss ich mich jetzt nicht nach Ulm quälen und weil mir einfach alles zu viel war.
Ja.
Ja, und dann war schnell klar mit der Chemo und das Witzige war, ich dachte, ich bin dahin und ich dachte, die machen mir gleich an dem Tag die Chemo und war schon so bereit und streckte schon so meinen Arm, ja, und wo ist die Chemo? Und er sagt, ja, es geht nicht, sie brauchen einen Port und ich dachte mir, okay, was ist jetzt das? Also ich war so absolut unaufgeklärt, was manchmal auch vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn man nicht so viel weiß.
Ja.
Und ja.
Aber du wolltest direkt loslegen.
Ja, ich war so, ich hatte, also plötzlich waren meine Ängste, ich wusste ja, das ist böse und ich konnte dann ab dem Zeitpunkt auch kein BH mehr tragen, weil mein Tumor direkt an dem Bügelbund unten war und ich hatte so eine Panik irgendwie, dass da was drauf drückt und so, ich wollte es einfach nur weghaben. So für mich war, schneidet mir das raus, ich hätte auch am liebsten erst die OP gehabt, Aber es ist ja sinnvoll, zuerst die Chemo zu machen, um zu sehen, ob die wirkt. Genau. Ob der Tumor dadurch auch wirklich kleiner wird.
Okay. Ich hätte gedacht, dass wenn man sich sowieso die ganze Brust abnehmen lassen möchte, dass der Tumor ja und alle Zellen ja sowieso dann raus sind. Und also manche kriegen ja auch erst die Operation und danach die Chemotherapie. Ist ja nicht immer so, dass es erst die Chemo und dann die Operation ist. Ich dachte auch, dass es wichtig ist, das Ergebnis von dem Gentest vorher zu haben, wenn du gerade sagst, du möchtest gerne beide Brüste abgenommen haben. Ich hatte auch im Studio schon Kunden, die Brustabnahme der gesunden Brust, dass sie das selbst zahlen mussten, weil die Krankenkasse das nicht gezahlt hat. Und mit so einem Gentestergebnis ist es ja ganz klar, dass es eine Leistung ist, die du nicht selbst zahlen musst. Deswegen dachte ich, wäre es wichtig gewesen, dass du vorher den Gentest hattest.
Ja, also im Nachhinein hätte ich eigentlich schon, also klar hätte ich gleich nach Ulm fahren sollen und das machen sollen. Als ich das zu dem Arzt sagte, der mir die Stanzbiopsie gemacht hat, der hat das überhaupt nicht, also der hat mir auch gar nicht geglaubt. Also der hat gedacht, ich bin so im Schock und ich sage das jetzt einfach nur so, dass ich die Brust abgenommen haben möchte und das kann ja nicht mein Ernst sein. Und der Onkologe dachte auch, das kann ja nicht mein Ernst sein, weil dem sagte ich das dann auch. Ja, ich möchte eigentlich die ganze Brust abhaben. Und dann meinte er so, ja, das sieht doch bei einer Frau nicht schön aus und man kann doch heutzutage so viel machen und so. Und dann dachte ich mir auch so, also ob es schön aussieht, das braucht ihn ja jetzt nicht zu interessieren also oder wirklich? Geht ihn gar nichts an. Und das Zweite, wo ich mir dachte, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, die gibt es, aber vielleicht ist, also dieser Weg muss ja jeder selber entscheiden und nicht jeder Weg ist für jeden der richtige.
Ja.
Ja, und dann liest man ja natürlich viel und liest sich ein und dann bin ich auch in Facebook in so zwei Foren reingegangen, wo man auch mal Fragen stellen könnte allgemein und kommt ja in Kontakt mit anderen Frauen und ja, genau. Also bei mir haben sie dann entschieden, zuerst die Chemo, um zu gucken, ob sie auch wirkt. Und man wollte ja diese Komplettremission erreichen, also dass er halt ganz weg ist und dann erst die Operation machen. Genau, weil die dachten ja gar nicht, dass ich alle Brustdrüsen weg habe. Und also es war ein bisschen chaotisch. Der Gentest, also während der Zeit kam ja dann auch raus, dass eben meine Oma das Gen hatte, was ich aber nicht wusste, weil ich keinen Kontakt mehr zu der Seite der Familie hatte. Und durch dieses Wissen, dass meine Oma das Gen hatte, war ja für mich klar, ja, dann habe ich es wahrscheinlich auch. Also ganz sicher habe ich es, weil ich so jung erkrankt bin. Und dann bin ich auch nach Ulm und habe den Termin ausgemacht. Und dann stand im Raum, ob ich diese Operation, also meine Chemotherapie war vorbei, und ob ich diese Operation in einem mache, also ob ich die andere Brust auch mit abnehme. Aber dann hieß es wäre zu viel. Und ich soll das doch separat, also ich soll noch ein paar Monate warten, bis mein Körper sich auch von der Chemotherapie noch ein bisschen besser erholt hat, weil das wäre jetzt zu viel und man würde noch warten wollen. Ich habe gesagt, okay, so schnell wie möglich. Also als dann auch das Ergebnis kam und dann habe ich mir die andere Seite auch prophylaktisch entfernen lassen.
Um nochmal einen Schritt zurückzugehen und bei der Reihenfolge zu bleiben, du hattest auf jeden Fall eine Chemotherapie.
Ja.
Wie ging es dir damit? Wie hast du die vertragen?
Die habe ich sehr schlecht vertragen. Also mir ging es wirklich sehr schlecht. Also ich bin da echt durch die Hölle gegangen mit all den Nebenwirkungen, die dann kamen. Und und immer wieder, also es ist so deprimierend, wenn man da sitzt. Und also ich war auch echt, mir ging es auch psychisch sehr schlecht. Ich hatte sehr schnell eine zum Glück ganz, ganz liebe Psycho-Onkologin, die dort war, und habe auch gleich gesagt, ich möchte zu ihr gehen, weil mir irgendwie klar war, also erstens, dass ich auf jeden Fall brauche jemanden. Und mir war irgendwie klar, dass ich danach in so ein Loch falle. Ich hab so gedacht, ich kann mir das irgendwie nicht leisten. Meine Kinder waren ja so klein und ich brauche jetzt gleich diese Verarbeitung, weil es mir auch immer so schlecht ging. Ich habe auch immer echt viel geweint bei den Chemotherapien. Und ich weiß noch, gegenüber war von mir eine Frau gesessen und sie war immer so positiv und so stark und so, sie war... Und ich saß immer da wie so ein Häufchen Elend und habe geweint und gespuckt und gejammert und war dann wieder bei meiner Psycho-Onkologin und sie hat auch gesagt, sie braucht das alles nicht. Und ich dachte mir immer so, boah, wie stark die einfach ist. So, die geht da durch und du bist so ein Jammerlappen, dachte ich immer. Und im Nachhinein war das aber so, wir hatten noch ein bisschen Kontakt. Und die ist aber danach dann, wo ich wieder so im Leben stand, ist die so in so Vollloch reingefallen.
Ja.
Also, wir haben dann jetzt auch keinen Kontakt mehr. Sie haben mir dann auch nicht mehr geschrieben und so. Ich weiß auch nicht, wie es ihr geht. Aber so im Nachhinein war das das Richtige, gleich anzuknüpfen und zu sagen, okay, ich verarbeite das alles so mit. jetzt geht's mir scheiße, jetzt brauche ich das alles und so Stück für Stück, ja, habe ich das eigentlich schon währenddessen verarbeitet, was auch besser war. In dem Moment war es hart, aber im Nachhinein war es für mich das Richtige so als später, ja.
Kam es dann zu dieser Komplettremission nach der Chemotherapie? War der Knoten danach weg?
Nee, leider nicht. Also es war so, dass die ersten 4 Dosen, die haben den Tumor um die Hälfte reduziert. Also der war dann nur noch 1 Zentimeter. Das hat man auch echt gemerkt, dass es was bringt. Und bei dem zweiten Medikament, wo man ja diese 12 Dosen bekommt, da habe ich gemerkt, dass es wieder wächst. Und ich dachte mir erst, ich bilde es mir ein. Aber mein Mann hat es auch gefühlt und hat dann auch gesagt, ja, Schatz, der wächst wieder. Das ist ganz, also. Und mir ging es auch zu der Zeit sehr schlecht. Also ich muss sagen, dieses zweite Medikament, da sagt man immer, ja, es geht einem besser. Aber irgendwie war ich körperlich so am Ende und meine Psyche war auch am Ende, dass ich wirklich, ich kann es gar nicht. Also ich war auch so im Nachhinein gesehen echt in einer starken Depression. Also es war richtig heftig. Ja, es war, also mir ging's von Woche zu Woche, man kriegt es ja dann jede Woche, diese 12 Dosen. Mir ging es immer schlechter. Und dann wächst dieses Ding. Und da war mein Kopf, bringt das überhaupt noch was? Und habe ich das dem Onkologen gesagt. Und der war ja jetzt nicht so toll. Und der hat dann gesagt, nee, man muss das schon bis zum Ende durchmachen. Und da kommen ja so diese Fragen im Kopf. Ja, warum überhaupt 12 Dosen? Wieso überhaupt? Reichen vielleicht nicht 8 oder reichen vielleicht nicht 6 bei mir? Oder bis man dann, also man kommt ja in diesen Strudel rein und liest so viel. Und dann kriegt man ja mit, ja, das alles auf Studien gesetzt. Und die machen das ja so, wie ihre Studien aufgebaut sind. Wenn man weniger hat, dann können sie einem ja auch nichts sagen. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich aber zum Schluss so am Ende war, psychisch und körperlich, dass ich halt gesagt habe, ich kann einfach nicht mehr. Also nach 6 Dosen habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Mir geht so schlecht, ob ihr es, also meine Blutwerte waren einigermaßen und ich stand noch einigermaßen da. Ich hatte es stark abgenommen, aber es war noch nicht so, dass jemand sagt, dass es halt wahrscheinlich kritisch bei mir aussah. Deswegen haben die auch immer gesagt, ja, jetzt machen sie noch durch, halten sie noch durch. Und ich konnte einfach nimmer. Und dann habe ich einfach, ja, dann habe ich auch gesagt, diese Neuropathien, also diese an den Fingerspitzen, das fing dann auch langsam an. Und ich habe dann auch gesagt, dass ich nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr. Und dann hat er gesagt, okay, dann reduzieren wir die Dosen. Und dann habe ich noch 6 volle Dosis und dann habe ich noch 2 halbe Dosis bekommen und dann hat er gesagt, wir hören jetzt auf, bevor das schlimmer wird. Und ja, das mit der Psyche und so, also ich muss sagen, als ich das da mit den Neuropathien gesagt habe, dann hat man mich plötzlich irgendwie ernst genommen. Und das fand ich dann auch so ein Punkt, wo ich sage, aber meine Psyche, wie ich erzählt, ich habe auch gesagt, dass ich starke Depressionen, dass es mir wirklich schlecht geht. Das hat man so gar nicht so, die sitzt ja noch, die steht ja noch, die läuft ja noch. Das hat man irgendwie nicht so alles so, was so innerlich in mir vorgegangen ist. Das hat man irgendwie nicht so ernst genommen.
Jeder Mensch ist ja da unterschiedlich, ne? Und jeder Arzt ist ja auch unterschiedlich. Und vielleicht ist das, ja, ich meine, Schulmedizin ist ja das eine, ne? Und wenn dann aber das natürlich auch noch ein Arzt ist, der total wenig empathisch ist, dann ist für den das erst ein Alarmzeichen, wenn es körperliche Erscheinungen sind und die Psyche, wird da ein bisschen außen vor gelassen, ne? Das höre ich auch öfter.
Ja. Ja, und dann hat der mich aber weiter überwiesen an den Arzt, der mich dann operiert.
War das dann schon in Ulm oder war das noch bei dir da vor Ort?
Nee, das war in Biberach. In Biberach war ich da tatsächlich, ja. Genau. Und der Arzt, der mich dann operiert hat, also der war wirklich toll. Da muss ich echt sagen, der war wirklich toll. Der war auch total empathisch und der hat dann auch wirklich das mal ausgesprochen. Der hat dann noch einen Ultraschall gemacht und gesagt, ja, das ist gewachsen. Der hat sich die Bilder angeguckt. Gesagt, ja, wahrscheinlich die 2. Dosis hat nichts mehr gebracht. Also während der 2. Dosis ist er wieder auf die 2 Zentimeter gewachsen, der Tumor. Ja, und dann habe ich mit ihm auch gesprochen, dass ich die Brust abgenommen haben möchte. Also dieser Gedanke hat sich während der Wochen, auch während der Chemotherapie und während der Zeit, der war ganz klar vor Augen. Ich möchte meine Brüste, ich möchte sie abnehmen. Ich kann diese Angst diese Angst war unheimlich stark, dass das, die Angst, natürlich dieses Wissen, meine Oma ist 2-mal erkrankt, diese furchtbare Chemotherapie, diese Zeit, in der ich auch nicht die Mama und Frau sein konnte, die ich gerne wäre, oder es war natürlich unheimlich schwer, für meine ganze Familie schwer und diese Last, und ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht, ich kann dieses Bild von meiner Oma, ich kann es auch wie sie. Ich kann das. Das ist jetzt mein Schicksal. Ich nehme es an und ich kann das. Und ich weiß, dass ich auch glücklich werden kann, auch ohne die Brüste. Ja.
Wow. Und der Arzt hat dir dann also die Brust abgenommen. Musstest du darum kämpfen, dass du nicht brusterhaltend operiert wirst, sondern dass du komplett die Mastektomie bekommst? Oder war das leicht?
Also dadurch, dass der Gentest stand noch aus, also das Ergebnis war noch nicht da. Mhm. Aber ich habe zu dem Arzt, ich habe mit ihm gesprochen. Ich weiß nicht, ob er, also Kinder hat er wahrscheinlich schon, weil so wie er reagiert hat, ich hatte mich so gefühlt, als würde er mit seiner Tochter sprechen. Und der hat mich einfach ernst genommen. Ich habe zu ihm gesagt, es ist wirklich mein Wunsch. Mein Wunsch ist, egal was bei dem Gentest jetzt, ich bin mir, gut, es war ja relativ sicher, dass es rauskommt, weil meine Oma das eben hatte. Das hatte ich ja dann, durch die andere Seite wusste ich das dann, dass die Oma das definitiv hatte, dieses Gen. Und dann ich früh erkrankt, auch bösartig, dieser Knoten. Dann war klar, das musst du auch haben. Aber er hat das auch so akzeptiert. Also er hat dann gesagt, okay, wir machen das. Er operiert mir das genauso. Er macht mir so einen T-Schnitt, hat er mir gemacht, weil der Tumor ja unterhalb am Bügelbund war. Also da hat man einen großen Schnitt gemacht und bis zur Brustwarze hin. Und hat gesagt, er hüllt das alles aus und er macht das. Er macht mir diese Mastektomie, also subkutan. Da lässt man ja so einen Hautmantel, soweit es geht, den Hautmantel übrig. Aber ansonsten wird ja alles ausgehöhlt. Und mit den Brustwarzen, da hat er zu mir gesagt, dass man das erst bei der Operation sehen kann. Mhm. Er guckt halt, wie der Abstand ist und ob ich die dann behalten möchte. Und ich habe gesagt, nur wenn der Abstand, also wenn der Tumor weit weg und da auch keine Krebszellen. Und hat er gesagt, er kann mir die Brustwarze auch aushöhlen. Und da habe ich gesagt, okay, dann entscheide ich mich da dafür, dann sie zu behalten. Mhm. Und ja, und so war es dann auch. Also es war weit genug weg und er hat mir das alles auch ausgehöhlt. Und klar, das Risiko, ich habe den dann auch gefragt, wie sieht's mit Risiko aus, aber das Risiko hast du immer. Also du hast immer das Risiko irgendwo, auch das, was am Hautmantel oder dass da irgendwas kommen könnte, kann. Und in dem Sinn habe ich gesagt, okay, ich lasse meine Brustwarzen, wenn sie, ja, ich lasse sie. Also es war für mich, ja, da klammerte ich mich schon ein bisschen. Also wenn sie nicht da wären, ist auch in Ordnung. Für mich war halt wichtig, einfach, dass alle Brustdrüsen weg sind. Das war für mich wichtig, ja.
Aber er hat erst die eine Seite operiert, ne?
Genau, erst die eine Seite. Und dann wurde ich nochmal nach Ulm geschickt, weil dadurch, dass der Tumor ja gewachsen ist und man noch Restzellen hatte, also da war keine Komplettremission, waren die sich bei der Tumorkonferenz nicht einig, was sie mit mir machen wollen. Und dann haben sie mich nach Ulm geschickt, was auch gut war. Dann war ich dann nochmal bei einem Arzt und der hat zu mir gesagt, er würde mir raten, noch eine Tablettenchemo zu machen. Also, dass das auch so die neuesten Studien wären. Und weil der Tumor halt nicht ganz weg war. Und ich weiß noch, dass ich in der Zeit gerade, das war ja wirklich kurz nach der, also das war, die Chemo war noch nicht allzu weit entfernt. Und ich war gerade wieder so ein bisschen Step mehr im Leben, weg von den Depressionen, ein bisschen mehr Lebensfreude wieder verspürt und war wieder auf den Beinen und konnte, habe angefangen, wieder was zu essen und auch was zu empfinden dabei. Und ich habe den angeguckt und dachte, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ich kann Ihnen vielleicht in einem halben Jahr das sagen, aber ich schaffe das nicht. Und dann hat der nur zu mir gesagt, ja, das geht nicht. Sie müssen das, wenn dann jetzt entscheiden, weil die Studien halt so sind, dass diese Chemo, also diese Tablettenchemo danach gemacht wird. Das können wir jetzt nicht sagen. In einem halben Jahr können sie nicht starten. Und habe ich gesagt, ich werde diese andere Seite, dadurch, dass ich ja jetzt weiß, dass ich diese Genetik habe, da kam dann das Ergebnis. Mhm. Und ich hatte mich auch schon psychisch damit auseinandergesetzt, dass es so sein wird. Also ich war schon, es war nur noch mal schwarz auf weiß. Und dann war für mich klar, also ich möchte mich so schnell wie möglich, sobald mein Körper wieder fit ist, operieren lassen, Eierstöcke, Eileiter raus, weil der Kinderwunsch war zum Glück schon abgeschlossen. Also meine zwei Süßen waren da und wir wollten auch keine Kinder mehr. Die andere Seite entfernen lassen. Und er sagte nur so zu mir, ja, das ist jetzt, eigentlich spielt es jetzt keine Rolle. Also sie könnten auch mit der anderen Brust so leben und halt, es gibt auch viele, die dann einfach so vorsorglich kommen. Und für mich war so dieser Gedanke, vorsorglich, Nein, nein, ich warte nicht wie eine tickende Zeitbombe, weiß, dass meine Oma zweimal bin jetzt erkrankt ist, bin jetzt so jung und nein, ich schaffe das nicht, ich schaffe es nicht und habe dann für mich entschieden, ich mache diese OP, ich kann die Tablettenchemo nicht machen, ich kann es nicht. Und dann war noch dieser Gedanke, dass ich ihn gefragt hatte, diese Tablettenchemo, die ich jetzt mache, oder erstmal die Frage, habe ich überhaupt noch Metastasen im Blut oder ist da irgendwas? Kann man nicht sagen, kann man nicht feststellen. Okay, und diese Tablettenchemo, die ich jetzt mache, hilft die dann gegen diese eventuellen Metastasen oder irgendwas im Blut, was da noch rumschwirrt? Kann man nicht sagen. Ist alles hinfällig. Und dann war für mich der erste Moment in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt die Entscheidung für mich ganz alleine treffen. Ich weiß jetzt, was ich machen kann, aber niemand kann diese Entscheidung für mich abnehmen. Auch klar, die Ärzte können sagen, okay, sie können das und also sie können das jetzt noch machen oder nicht, aber ich muss jetzt für meinen Körper, nach dem, was ich alles erlebt habe, entscheiden, mache ich das jetzt oder nicht. Und ich konnte es irgendwie nicht. Ich wusste, ich schaffe das jetzt nicht. Ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, das war in meinem Kopf, aber die OP schaffe ich. Die OP war ein Klacks gegen die Chemo. Die schaffe ich. Und so habe ich mich dann gleich 3 Monate später schon nochmal operieren lassen. Die andere Seite und Eierstöcke, Eileiter, ja.
Krass. Wahnsinn.
Ja.
Wie hast du dich danach gefühlt?
Erleichtert. Also die andere Brust, muss ich sagen, also ich war froh, wo sie weg war. Es war wirklich, und auch die Eierstöcke, Eileiter, das war für mich, wo ich dann auch erfahren habe, dass Eierstockkrebs ja so eine kritische Sache ist, wo einfach man vorsorglich auch nicht so gut untersuchen kann, auch nicht im Ultraschall. Und da war für mich auch klar, ich möchte sie einfach nicht mehr haben. Und das war für mich, ich fühlte mich in den 3 Monaten auch, ich konnte eigentlich die OP kaum erwarten. Ich wollte es einfach nur hinter mich bringen. Das war mein Weg, war die OP zu machen. Und also mir ging es dann auch, ja, also ich habe auch meinen Körper echt sofort so angenommen, wie er war. Also es war diese Dankbarkeit nach der ganzen Chemo und nach dem, ich muss sagen, dass der Haarverlust war jetzt nicht so schlimm für mich. Aber der Verlust von meinen Augenbrauen und Wimpern und der Verlust meines Gesichts, das hat mich fertig gemacht. Das hat mich echt. Ich weiß noch, wie ich mir meine Haare, mein Mann hat meine Haare abrasiert, weil ich wollte auch nicht, dass sie mir ausfallen. Und ich weiß noch, wie ich noch lange Haare hatte, ich mich einmal im Spiegel angeguckt habe und ich war früher auch immer sehr kritisch zu mir selbst, nicht so zufrieden oder dies und das und Zell passt nicht und die ist doch so hübsch und das sieht doch so toll aus bei der und hätte ich doch so und so immer auf andere als auf mich selbst. Und da weiß ich noch, dass ich mich so tief anschaute und das war dann so ein krasses Gefühl so in mir vor der Chemo, wo so sagte, hey, du bist so schön einfach. Du bist so schön. Wie konntest du so doof sein? Warum hast du nicht deine Schönheit, die du hast, warum hast du die so viele Jahre nicht erkannt oder nicht geschätzt? Ja. Dich geschätzt, die Sachen an dir geschätzt, die wunderschön sind. Die wunderschön sind. Und das war nach der OP, dieses Gefühl habe ich nie verloren. Das war nach der OP für mich, ich habe mich sofort so angenommen, wie ich bin und eher die Stellen gesehen, die mir super gefallen an mir. Mein Bauch, mein Po, ja, meine Figur. Einfach, ja, dann mich auf Kleider geguckt, wo ich sage, super, muss ich kein BH drunter tragen, cool. Ja, so versucht wirklich das, ich habe sie nicht vermisst, nee. Weil ich diese Angst nur dadurch losgekriegt habe.
Ja.
Ja, und mit der Angst hätte ich nicht leben können.
Wahnsinn. Da brauchen viele Frauen ganz, ganz lange für, um sich selbst so annehmen zu können, wie sie sind. Sehr beeindruckend. Hattest du zu der Zeit noch psychoonkologische Unterstützung oder hattest du das nur während der Chemotherapie?
Also genau, doch. Ich bin zu der Psychoonkologin, muss gerade überlegen, doch, ich bin auch zu ihr noch gegangen, wenn ich meine Nachsorgeuntersuchungen bei einem anderen Onkologen hatte. Also ich bin dann nicht mehr zu dem, sondern zu einem anderen gegangen und da bin ich heute noch und da bin ich auch froh und dem vertraue ich auch und der guckt auch meine Organe an und genau und ist auch ein Arzt, der auch empathisch ist und der auch immer fragt, wie es mir geht und genau, da war ich noch bei ihr, aber wo dann Corona losging, ist sie nicht mehr in die Praxis gekommen, weil sie schon, ich weiß gar nicht, Ende 60, Anfang 70, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sie war für mich wie so ein weiser Engel, habe ich immer gesagt. Wie so ein weiser Engel, der einfach, die hat es selber erlebt, aber ja, also alles, also sie hat mich eigentlich so auch so durchgetragen durch das Ganze. So. Mhm. Ich habe auch auf sie eher gehört als jetzt auf meine Familie. So. Das war in der Zeit, das war für mich schwer, weil irgendwann natürlich, ja, jeder möchte, dass es mir einfach besser geht und mir ging es halt einfach nicht besser. So einfach dieses, so dieser Druck, dass die Leute, die wollen natürlich, dass du irgendwann sagst, oh, heute geht es mir ein Stück besser, aber es ist halt über Wochen, Monate nicht so. Und das ist halt echt hart. Und die können dir aber auch nicht helfen. Das ist auch zermürbend und auch für meine Familie war es echt sehr schwer, ja.
Wie hast du denn die ganze Krebsdiagnose, die ganze Therapie und so weiter, wie hast du denn mit deinen Kindern darüber gesprochen?
Das ist ja auch das Erstaunliche, dass Kinder das eigentlich, also meine Tochter war 3 und mein Sohn 2 und dass die das so einfach annehmen, wie das ist. Also Kinder sind da wirklich, ja klar, die sind sich ja dieser Auswirkungen nicht bewusst, in dem Sinn, was wir Erwachsenen, wir hören das Wort Krebs und für uns ist das gleich mit Tod und Chemo und also dieser Schreck, einfach dieser Schreck, den ich oft in den Gesichtern sehe, noch heute, wenn ich Erwachsenen begegne oder wenn ich sage, ich hatte Krebs und eben, ja, diese Angst, die haben ja Kinder nicht. Also die haben das komplett miterlebt und wir sind auch immer offen mit denen umgegangen. Sie waren ja noch sehr klein und sie durften mich auch immer sehen und ich habe mich nie versteckt vor ihnen und auch meine Glatze berühren und es gab 2 Situationen, die lustig waren. Eine Situation in der Badewanne, wo meine Tochter gesagt hat, Mama, deine Glatze sieht ja aus wie ein Po, wie eine Po-Backe. Fand ich lustig. Und die zweite Sache war, dass als ich wieder so einen Pflaumen gekriegt habe, da wollten sie mich immer streicheln, weil dann war ich denn ein Meerschweinchen. Dann haben sie immer gesagt, Mama, du bist wie ein Meerschweinchen, du bist so flauschig. Und dann wollten sie mich immer streicheln. Das war echt süß. Ja, und ich bin damals tatsächlich auch in den Buchladen gegangen und wollte ein Buch finden, wo ich den halt vorlesen kann. Und da habe ich dann auch nichts gefunden. Und da ich eigentlich immer so gern, früher auch gern geschrieben habe, habe ich so überlegt, ich möchte selber was schreiben. Und ich habe dann mit meinem Stiefvater zusammen ein Kinderbuch gemacht. Also ich habe gereimt. Das hat mir mein Mann auch noch geholfen. Da saß ich echt lang dran und habe mich halt immer abgelenkt und habe da an den Reimen gearbeitet. Und mein Stiefvater kann sehr schön malen. Der malt eigentlich so richtig schöne Landschaften. Und der hat es dann für mich illustriert oder hat dann dazu halt zu der Igel-Geschichte, die ich da geschrieben habe, hat der mir das gemalt. Und ja, und da habe ich dann sozusagen so ein eigenes Buch gemacht für die. Und ja, und das hat mir dann auch noch mal so Kraft gegeben und einfach, ja, fand ich damals sehr schön und ja.
Oh, ja. Das klingt total schön. Das hat deinen Kindern wahrscheinlich auch geholfen. Ne? Und außerdem ist es ja auch was, was euch nochmal so eine neue Verbundenheit gegeben hat, ne, wenn ihr es zusammen angeguckt habt.
Ja, und natürlich in der Zeit, also für mich als Mama war es halt echt schwer, so dieses, du weißt, dass du jetzt nicht die Mama sein kannst, die du eigentlich bist. Mhm. Also das war für mich dann auch so ein Ding, wo ich sie dann auch später, als es mir besser ging, sie dann auch früher von der Kita immer abgeholt habe. Es war so dieses, da hat mich auch dann eine Erzieherin damals, ach, die war auch komisch, da hat sie dann so, ja, das geht eigentlich nicht, dass sie die Kinder immer so und so früh abholen. Und dann, sie kannte aber meine Situation. Ich bin da auch immer sehr offen mit umgegangen. Und dann hat sie nur so gesagt, ja, ist es jetzt so ein bisschen Nachholen für sie? Und dann habe ich so gedacht, ja, irgendwie schon. Mhm. Irgendwie schon. Also ich brauche das jetzt, weil das war in der Zeit natürlich viel, sie waren noch klein, was ja einerseits in dem Sinn gut ist, dass, ich weiß nicht, es ist immer blöd, egal wie alt die Kinder sind, ist immer blöd, aber wir konnten auch viel zu Hause, also wir waren auch viel zu Hause, wir haben natürlich, ich habe wenig gemacht, meine Lebensfreude war bis auf null, also da waren, wenn ein bisschen spazieren gehen, das war auch alles, was ich konnte irgendwann. Es war wirklich keine Lebensfreude. Ich wollte nichts mehr kaufen. Ich wollte nichts mehr klamottenmäßig oder irgendwas Schönes so, wenn man irgendwas sieht. Oder auch dieses Essen, das war für mich dieses Gefühl von, ich liebe jetzt essen zu gehen oder halt auch gutes Essen auch selber. Also mein Ding zum Essen hat sich voll verändert. Diese Liebe, die ich jetzt reinstecke, früher war Essen für mich immer so schnell und einstopfen und eher. Und jetzt durch diese Erfahrung, nichts schmecken zu können, nichts, gar nichts für so lange Zeit und auch kein Hungergefühl zu empfunden zu haben, kein Durstgefühl, das hat mich fertig gemacht. Also das war wirklich, das war hart, dieses Essen und aufs Klo gehen. Da habe ich auch gedacht, wenn die zwei Sachen nicht funktionieren im Leben für eine lange Zeit, dann, das ist unglaublich, wie die Psyche dann darunter leidet.
Mhm. Ja.
Das ist Wahnsinn, ja.
Deswegen ist es jetzt, also legst du jetzt größeren Wert darauf, ernährst du dich jetzt anders als vorher?
Das würde ich jetzt, also gut, wenn man jung ist, dann habe ich jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt. Wir gehen jetzt schon gerne auch auf den Markt und kaufen frisches Gemüse ein und so. Das habe ich so, wo ich jünger war, hat man alles nicht so gemacht. Da habe ich auch ja gesagt, ach, ist doch egal. Und ja, doch, ich würde schon sagen, dass ich, gut, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf was achte, was ich jetzt nicht esse, dass ich jetzt sage, ich esse jetzt keinen Kuchen oder weniger Süßigkeiten. So ist eher so dieses, ich esse auf was ich Lust habe und aber ich achte auch sozusagen, wenn ich keinen Hunger habe, dann eher so dieses, so dieses Bedarfsessen, so. Ich so höre einfach auf meinen Körper, so ein bisschen so, der eh voll gern eigentlich schon immer Gemüse gegessen hat. Aber klar, da, wir gehen gern auf den Markt und kaufen jetzt uns dieses gute Gemüse und sagen, okay, da geben wir dann auch mehr Geld aus für andere Sachen, dann klamottenmäßig dann vielleicht eher weniger. Und ja, doch, da würde ich schon sagen, da hat sich schon sowas. Und auch beim Zubereiten von Speisen hat sich was bei mir schon verändert, wo ich sage, dass ich mir einfach mehr Zeit nehme und mir möchte auch dieses mir schön anrichten und einfach so ein bisschen das Auge isst mit und dann einfach so ein Genuss beim Essen. Habe ich diese unglaubliche Genuss immer wieder, den ich mir vor Augen halte, den ich während dieser Zeit, ich habe nichts geschmeckt, ich habe kein Hungergefühl, kein Durstgefühl. Ich habe überhaupt, dass ich was gegessen habe, ich wusste, du musst was essen, weil wenn du weiter abnimmst, du schaffst es nicht. Das war so die Psyche, die einem gesagt hat, du musst was essen, aber dann dieses rauszufinden, was du isst und dann gleichzeitig nichts mehr zu schmecken und die Empfindungen nicht dabei zu haben, das war einfach grausam, ja.
Das war so eine Nebenwirkung der Chemotherapie, dass du nichts mehr geschmeckt hast oder wo kam das her?
Ja, ich glaube ja, also während dieser Chemotherapie, das kam dann, dieses mit dem Essen und dann halt offene Stellen im Mund zum Teil und also halt 1003 Nebenwirkungen, dann halt mit dem Stuhlgang übelste Probleme und also die neben mein Schreibtisch, also mein Nachttischschränkchen war voller Medikamente. Also jedes Mal, wenn ich dann wieder bei der Chemo war, dann hieß es, ja, das kommt da und daher, da können Sie das und das nehmen, das kommt da und daher. Und also irgendwann war ich nur noch verzweifelt, weil ich schon gar nicht mehr wusste, kommt es jetzt tatsächlich von den Tabletten, von diesen ganzen, also Übelkeitstabletten habe ich auch zum Teil wahrscheinlich auch in Überdosis geschluckt, weil mir war es sehr, sehr übel auch immer. Und dass ich halt überhaupt was essen kann. Und da habe ich dann manchmal auch gedacht, vielleicht habe ich da so ein bisschen so eine Überdosis, weil ich habe mehr genommen, als auf der Packung stand, was man eigentlich pro Tag nehmen sollte. Aber es ging halt nicht anders oder ich habe es nicht anders geschafft. Und vielleicht habe ich mir dadurch dann auch so ein bisschen was kaputt gemacht, dachte ich. Ich wusste es nicht. Ist jetzt Chemo? Sind es die ganzen Medikamente? Ich habe den Überblick verloren. Es war einfach nur grausam, ja.
Du hast ja erzählt, dass du auch dein Leben mit der Krebserkrankung, dass da irgendwie so ein Stein ins Rollen gekommen ist und dass das alles nochmal umgeworfen und neu sortiert hat. Wie ging denn der Kontakt zu deiner Oma und zu der Familie deines Vaters weiter?
Genau, also das ist so, dass ich nach vielen Jahren, also sozusagen wieder auch den Kontakt aufgenommen habe, beziehungsweise mein leiblicher Vater hat den Kontakt zu mir erst aufgenommen, indem er wissen wollte, ob ich wirklich Krebs hatte. Das ging durch so 1000 Ecken. Meine Eltern haben sich ja getrennt, da war ich klein. Und ich hatte dann noch ein paar Jahre Kontakt und irgendwann hat aber mein leiblicher Vater sozusagen mir die Beziehung in die Hände gelegt als Kind, dass ich mich melden soll, wenn ich Lust habe und dass wir dann was machen. Und ja, diese Entfremdung, die einfach da stattgefunden hat, die über die Jahre immer mehr gewachsen ist und gleichzeitig hat er damals noch ein Stück weg gewohnt. Ja, und natürlich die Freundschaften kommen und das Weggehen kam. Und also diese Entfremdung war auf jeden Fall dann so stark, dass ich mich auch irgendwann dann auch nicht mehr gemeldet habe und der Kontakt komplett abgebrochen ist. Also da war ich so 14, wo dann der Kontakt völlig abgebrochen ist. Ja, und auf jeden Fall, es kam ins Rollen natürlich durch meine Oma. Die ist in der Zeit, wo ich schwanger war, mit meiner Tochter gestorben. Das habe ich aber auch nur durch meine Mama erfahren, von irgendjemand anders wieder. Also das ist alles auch ein bisschen kompliziert gewesen. Und das war für mich dann natürlich schon so ein Schlag irgendwie. Und auch irgendwo so dieser Schlag, ich kann ja mit ihr nie wieder darüber reden oder ich kann ihr ja nie wieder begegnen. So dieser Tod, das ist ja dann sozusagen, es ist dann vorbei. Und das hat mich so ganz arg so zum Nachdenken gebracht. Durch diese ganze genetische Geschichte war da so viel Wut auch in mir und so viel Schmerz und auch der Schmerz über den Kontaktabbruch und irgendwie wollte irgendwann war für mich klar, ich will das irgendwie lösen für mich. Ich will mit der Wut irgendwie nicht mehr leben und mit der Trauer und auch mit, ich will so ein bisschen loslassen. Ich will das irgendwie verarbeiten. Und das kann ich nur, wenn ich wieder Kontakt aufnehme und auch meinem leiblichen Vater mich stelle und ihm das sag, was ich zu sagen habe. Und durch den Krebs, also früher, bevor der Krebs kam, war so das Schwierigste oder Schlimmste, was ich mir immer vorgestellt habe, mich meinem leiblichen Vater stellen, so dieser Situation stellen, ich weiß nicht. Und durch den Krebs hat es aber so an Angst, so in mir, meine Angst war irgendwie gar nicht mehr so krass da. Natürlich war ich aufgeregt und ich war nervös und es war hart nach so vielen Jahren. Aber trotzdem habe ich gesagt, okay, ich will es trotzdem machen. Ich will den Weg gehen. Ich entscheide mich für den Weg, für den Kontakt, so wie es mir gut tut. So war mein Ding. Also ich bin da immer noch gerade drin, wo ich sag, es findet sich alles. Man geht ab und zu mal zum Essen oder so. Aber so, wie es mir gut tut. Also ja. So, ich lasse dass diese Beziehung nie so sein kann, also dass man diese Jahre, man kann die nicht wegwischen, man kann die nicht aufwiegen oder sagen, jetzt ist alles genau, oder anknüpfen und sagen, jetzt so viele Jahre vergangen, wir knüpfen jetzt da an, was war, sondern das ist alles gewesen, aber man kann sozusagen, ja, diesen Kontakt vielleicht auch, um mich ein Stück weit mehr anzunehmen und zu sagen, so dieses wieder zu sagen, hey, ich bin auch wichtig, ihr habt mich irgendwie losgelassen, aber ich bin noch da und
Du versuchst es jetzt also wieder aufzuarbeiten, weil irgendwie ist es ja doch, gerade im Leben eines Kindes, ist ja auch der Vater so ein wichtiger Teil. Und wenn du auch, als du klein warst, so viel Zeit mit deiner Oma verbracht hast, ist ja trotzdem da ein ganz großes Stück, was zu dir gehört, was aber irgendwie eine verschlossene Tür hat, ne? Das ist ja ein traumatisches Erlebnis eigentlich im Leben eines Kindes, wenn die eine Seite so wegbricht.
Ja, so sozusagen dieses, dass man auch irgendwo weiß, wer man selber ist, oder so dieses, so ein Stück, sich selbst auch anzunehmen und zu sagen, es war ja irgendwann so, dass dieser Kontaktabbruch führt ja dazu, dass man nur auf einer Seite ist und die andere Seite von sich völlig verschließt. Aber man hat ja trotzdem Seiten an sich, wo man sagt, die habe ich jetzt nicht von der Seite von meiner Mama, sondern einfach von der anderen Seite. Aber dass man aus allem was Gutes machen kann, so eigentlich. Also früher habe ich das immer so negativ gesehen oder so auch so ein Bild, so ein Negatives auf mich selbst gehabt in dem Sinn. Und das hat dann jetzt während der Zeit und weiterhin tut mir das einfach gut, um wieder so, um mich selbst so anzunehmen und einfach ein Stück zu mir selbst zu finden, ja.
Würdest du denn sagen, dass deine Krebserkrankung auch was Positives für dich gebracht hat?
Auf jeden Fall sehe ich es auch so, dass ich sage, ich habe schon den Schlag ins Gesicht gebraucht, um mich selbst mehr wert zu schätzen, um diese Dankbarkeit im Leben zu spüren, um diese kleinen Momente zu spüren. Die habe ich davor gar nicht. Also, dass man sitzt und zum Beispiel, man sitzt auf der Terrasse und schaut in unsere Wildblumen und dann noch vielleicht eine Tasse Kaffee in der Hand und riecht den Kaffee und schaut einfach mal, wie der Wind so über die Blumen streift. Das klingt jetzt alles so poetisch, aber so diese Kleinigkeiten oder spazieren zu gehen und einfach die Luft zu spüren oder auch dieses Lachen mit meinen Kindern, wenn wir irgendwas machen. Also diese Freude wieder ganz anders zu fühlen, Dinge zu fühlen, die ich davor so für selbstverständlich geachtet habe, auch das mit dem Essen und aufs Klo gehen und einfach diesen Körper zu wertschätzen, was er alles für mich geleistet hat, durch was für eine schwere Zeit wir zusammen durch sind und ihm so dankbar zu sein. Also dieses Gefühl von, ich kann mich auch an eine Situation erinnern, wo ich einfach nackt vorm Spiegel stand und mich umarmt habe. Habe ich nie gemacht. Ich stand einfach da, ich habe mich einfach umarmt und mir selbst, meinem Körper irgendwie umarmt und mich selbst so angenommen habe, so dieses Annehmen von einem selbst so stark war, nicht mehr jemand anders sein zu wollen oder so wie in der Jugendzeit zu sagen, oh, die sieht aber toll aus, oh, die ist so selbstbewusst, oh, die hat so schöne Wimpern oder Augen oder dies oder das. Natürlich gibt's in Zeiten von uns Frauen immer so Zeiten, wo man sich wohler fühlt und nicht wohler fühlt. Ich habe jetzt zwar keine Periode mehr durch das und bin auch in den Wechseljahren, aber ich spüre das trotzdem, dass ich so Phasen habe, wo man sich fünfmal umzieht oder sagt, oh, ich fühle mich doch nicht wohl, ich muss mich doch nochmal umziehen, was ist denn heute los mit mir? Ja, das ist schon so, aber dieses Annehmen von sich selbst, das ist eine ganz andere Art, eine ganz andere Dankbarkeit aufs Leben, dass ich weiterhin hoffe, dass alles gut bleibt, wenn es so ist, dass ich auch Oma werden darf, das wäre so ein ganz großer Wunsch. Und ja, dass ich auch alt werden darf und dass ich weiß, dass ich auch alt werden kann. Ja.
Das heißt, und dieses bewusste Leben ist nicht einfach nur so dahergesagt, sondern das lebst du auch wirklich und auch das Frausein, oder?
Ja. Also natürlich habe ich auch Phasen, die nicht gut oder wo es mir nicht gut geht. Das ist, ich glaube, im Leben ist es immer, du kannst nicht das eine haben, ohne das andere zu haben. Das heißt, du kannst nicht nur diese Freude haben. Du hast auch manchmal, natürlich habe ich auch manchmal Flashbacks und manchmal habe ich Zeiten einfach, wo es mir nicht gut geht oder wo mich die Vergangenheit einholt oder wo ich einfach weine über was war und gar nicht mal so über den Verlust der Brüste, sondern alles, was so passiert ist in meinem Leben einfach und es muss dann einfach raus und es gibt so Zeiten, da bin ich unheimlich traurig und gleichzeitig gibt es aber Zeiten, da bin ich unheimlich fröhlich. Und also ich glaube schon, ich bin davon überzeugt, dass du das eine nicht empfinden kannst, wenn du das andere nicht empfindest. Es ist wie so eine Waage immer. Ja. Mal die Phase, mal die Phase. Aber ich sag oft zu meiner Tochter, weil es bei ihr manchmal jetzt schon losgeht, wo sie sagt, oh Mama, was bin ich denn heute so komisch und alles ist blöd und alles ist doof. Und dann sage ich zu ihr oft, Lynn, wenn es dann wieder gut ist, dann schätzt du die guten Zeiten auch wieder sozusagen. Also dann, das gleicht sich wieder aus. Es wird wieder ein Tag kommen, wo du sagst, Mensch, heute war aber ein richtig schöner Tag. Aber das konntest du nur so empfinden, weil du diesen schlechten Tag empfunden hast.
Total.
Ja.
Wie ging denn jetzt dein Leben nach deiner Mastektomie weiter? Bist du dann danach, nachdem du dir die Eierstöcke und die Gebärmutter und die zweite Brust entfernen lassen hast, bist du dann wieder arbeiten gegangen oder machst du irgendwas anders jetzt? Arbeitest du weniger oder was tust du für dich selbst?
Mhm. Beim Arbeiten habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich auch während der Chemotherapie einmal, also während der, wo dann diese zweite, wo das zweite Medikament kam, wo wöchentlich ist, da hatte ich irgendwann noch, da kommt dann dieses Cortison, was man ja hochdosiert nehmen muss vor der Chemo. Und an diesem Tag, das war der einzige in der Woche, wo es mir gut ging. Und das habe ich mir auch nicht nehmen lassen, in die Arbeit zu fahren und meine Kinder in den Kindergarten zu bringen, weil das ist so, dass wir 40 Minuten wegwohnen von unserer Arbeit. Und da war halt auch der Kindergarten in der Stadt, im Betriebskindergarten. Und sonst hat mein Mann das gemacht. Genau, und meine Eltern sind dann auch noch gefahren, mein Stiefvater und meine Mama. Aber für die war das halt auch immer eine Stunde Fahrzeit, was sie auf sich genommen haben. Und genau so einmal die Woche wollte ich sie mir nicht nehmen lassen, dass ich das selber mache. Und gleichzeitig, bei mir ist es so in der Arbeit, dass ich immer so bestimmte Schulungen machen muss, weil ich als Laborantin arbeite und mit den ganzen Geräten und alles. Und da ich ja nach der Elternzeit schon mal von null angefangen hatte, war für mich irgendwie so dieses, ich will nicht mehr von null anfangen. Also es klingt jetzt irgendwie vielleicht blöd, aber ich habe von Anfang an war es für mich irgendwie total schlimm, dass alle anderen so ihren Alltag haben und ich bin jetzt so, ich sag mal, die jetzt sich um sich selbst kümmert, nicht mehr zu, also mein Alltag fiel ja komplett weg. Mhm. Und das ist mir so schwer gefallen, so diese in Anführungsstrichen Kranke zu sein mit der Chemo und mit dem Einzigen da durchzumüssen und irgendwo und so dieses Leben so ein Stück weit zu verlieren, das wollte ich irgendwie nicht. Ich bin dann einmal die Woche dahin, habe meine Schulungen gelesen, habe mich auf dem neuesten Stand gehalten, habe mit den Kollegen gesprochen, habe erzählt, in welcher Phase ich mich gerade befinde, weil ich so stark dran festgehalten habe, dass alles auch gut wird und dass ich wieder zurückkomme. Und dann war für mich aber klar, wenn ich zurückkomme, nach langer Zeit, wenn ich dort nicht mehr bin, dann kommen natürlich die Fragen, ja, was hast du alles erlebt, wie war das, wie war dies, wie war Cell? Und ich habe das halt so gelöst, dass ich gesagt habe, ich bin immer wieder da und dann konnte ich mit meinen Kollegen reden und sage, ich bin gerade in der und der Phase, ich habe noch so und so viele Wochen vor mir, dann ist meine OP, bin da auch immer sehr offen damit umgegangen und dann war das okay für die. Und als ich dann wieder in die Arbeit gegangen bin, also ich habe früher sechs Stunden gearbeitet und habe dann aber auf 4 reduziert täglich, genau, bin auf 4 Stunden runtergegangen, da war das voll in Ordnung. Also da war das dann nicht so, dass die Leute mich irgendwas gefragt haben, weil alles habe ich ja schon währenddessen mit denen gesprochen gehabt. Das heißt, ich bin wieder in die Arbeit zurück und durfte auch gleich als gleichwertiges Mitglied wieder so mich fühlen, also wieder an Analytiken machen und einfach im Labor mitarbeiten. Und das war schön. Mhm. Das hat mir wirklich geholfen, eben, dass ich zwischendurch das immer wieder
daran teilhaben lassen, ja.
Genau, und Stück weit, was natürlich nicht immer einfach ist, weil natürlich Kollegen, man ist nicht mit jedem so eng und es gibt Kollegen, die natürlich reagieren, also diese Offenheit hat Vorteile, aber natürlich hat es auch den Nachteil, dass zum Beispiel Kollegen irgendwas fragen, wo du denkst, oh Mensch, das ist jetzt aber, das geht mir jetzt irgendwie zu weit oder gleichzeitig bist du ja aber so offen oder erzählst du so offen. Und dann bist du so im Zwiespalt und sagst, naja, derjenige meint's ja nicht böse. Du weißt, dass es der nicht böse meint. Der denkt halt, naja, du bist jetzt so offen und jetzt fragt er einfach so. Mhm. Und da ist manchmal schwierig. Also da fand ich auch manchmal schwierig. Da habe ich mich manchmal natürlich auch in Situationen gebracht, wo ich im Nachhinein sage, naja, vielleicht hätte ich, ja, das ist immer so ein Zwiespalt mit der Offenheit, gell?
Ja, absolut.
Und trotz allem, also mir ist es trotzdem einfacher gefallen, wieder zurück ins Leben zu finden dadurch, muss ich sagen, ja.
Du warst ja auch im Sommer auf unserem Schön und Stark Foto-Event. Wie war das denn für dich, da auf Frauen zu treffen, die so eine ähnliche Diagnose wie du hatten? Oder hast du vorher auch schon Kontakt gehabt zu anderen Frauen, die an Krebs erkrankt waren?
Also ich habe so eigentlich nicht Kontakt gehabt. Also ich war zwar in Facebook in 2 Foren drin, aber das ist ja eher, wenn man mal Fragen hat oder eher sehr anonym alles gestaltet. Und ich habe davon aber Gott sei Dank auch über Facebook erfahren, dass du dieses Foto-Event machst und war dann auf deiner Seite und habe mir dann so gedacht, es wäre so eine neue Herausforderung irgendwo, weil also jetzt das Shooting an sich auch natürlich Herausforderungen, sich zu zeigen, habe ich jetzt so noch nie gemacht oder man ist ja doch oben ohne, das ist ja doch was, wo man jetzt so im Leben jetzt nicht gemacht hat. Und gleichzeitig aber dachte ich mir auch, was ich halt immer so schön fand, dass auch jüngere Frauen da waren, dass man irgendwo auch dieses Gefühl hat, man ist irgendwie nicht allein. Aber eigentlich egal welches Alter, ich habe mich so gut unterhalten mit so vielen verschiedenen tollen Frauen und ja, ganz altersunabhängig. Und also es war ein unglaublich schöner Tag, eine unglaublich schöne Erfahrung. Ich bin so dankbar, dass es sowas gibt, dass du sowas machst. Und hätte auch nie gedacht, dass diese Fotos echt so eine Wirkung auf mich haben. Also dass ich habe mich währenddessen so wohl gefühlt. Ich habe ja erst gesagt, so ich zeige meine Brustwarzen nicht. Und bei den Gemeinschaftsbildern habe ich auch so meine Brustwarzen jetzt nicht gezeigt. Habe mir auch viele Gedanken darüber gemacht, Wochen vorher, warum eigentlich ich da mit meinen Brustwarzen so und was das eigentlich so intim macht, weil ich mit meinen Narben absolut kein Problem hatte, die zu zeigen. Und dann war das so bei diesem Einzelshooting, dass ich plötzlich mich so bombig wohl gefühlt habe, dass ich einfach so dastand und zum Schluss dann die Frauen gesagt haben, du weißt schon, dass du gerade deine Brust nicht verhüllt hast. Und ich mir dachte, stimmt eigentlich. Oh. Ja, also ich habe mich super wohl gefühlt und es war so ein schöner Tag, einfach für uns Frauen. Es war alles so liebevoll gestaltet und so ein gutes Essen und einfach die Atmosphäre und diese Leichtigkeit und ins Gespräch kommen mit den Frauen. Das war toll, auch gleich so tief ins Gespräch zu kommen. Ist auch nicht selbstverständlich, dass man mit Leuten so tief ins Gespräch kommt, dass Leute so viel, so schnell von sich preisgeben und dass man weiß, man hat irgendwie sowas auch Gemeinsames erlebt. Das ist, war wirklich ganz, ganz stark und ich liebe die Fotos. Ich freue mich so. Ich werde sie mir auch noch ganz oft anschauen und ich bin selber, ich glaube auch so ein Stück, bin auch sehr stolz auf mich und ich glaube, dieses Gefühl von wirklich stolz auf sich selbst zu sein, ich glaube, das ist auch was ist eigentlich unbezahlbar. Also das ist dieses, weiß ich nicht, ob ich jemals auf mich so selbst, also dass jetzt diese Zeit erst in meinem Leben kommt, wo ich sage, ich bin so stolz auf mich. So, weiß ich nicht. Also doch.
Voll schön. Doch. Was würdest du denn zum Beispiel deiner Tochter gerne mitgeben, dass sie, also ich meine, sie wird ja erst noch erwachsen, aber dass sie gleich von Anfang an lernt, sich so anzunehmen, wie sie ist, dass sie vielleicht nicht zu den Frauen gehört, die so sehr an sich zweifeln und die ständig denken, dass sie nicht ausreichen. Das, was du ja auch erzählt hast, wie es dir ja auch ab und zu ging. Was denkst du denn, was dabei helfen könnte, gleich von Anfang an viel mehr bei sich selbst zu bleiben?
Also eins, glaube ich, was echt wichtig ist, also diese Vielfalt, die jetzt, also uns das Internet auch bietet, gerade verschiedene Reportagen über verschiedene Menschen und Schicksale und verschiedene Frauen, verschiedene Models, die jetzt immer mehr diese Vielfalt kommt. Und das zeige ich ja auch ganz oft und sie noch in dem Alter ist, wo das einfach so annimmt, wie es ist und da einfach, egal welche Figuren die Frauen haben und egal was für Erkrankungen die Frauen haben oder welche Schicksale, also meine Tochter schaut es dann an und ich spüre auch, dass sie das überhaupt nicht wertet. Und ich glaube, durch meine Erfahrung mit meiner Oma, dass umso früher du als Kind diese Vielfalt mitbekommst und gar nicht so dieses gepresst wirst und dieses so sieht ein Ideal aus, das ist im Moment schön und das ist nicht schön. Und da hoffe ich, dass diese Zeit, also dass es immer mehr kommt, also noch mehr als jetzt. Ich wünsche mir einfach, dass man in Prospekten blättert, wo diese Vielfalt gezeigt wird, noch viel mehr. Also da sehe ich immer noch viel zu wenig. Einfach, ja, auch vielleicht auch Frauen ohne Brüste, Frauen mit großen Brüsten, verschiedene Figuren, weil, ja, dass so Filme wie zum Beispiel dieser Film Embrace, Du bist schön, der hat mich so, den habe ich gesehen noch vor meiner Erkrankung und der hat mich so berührt. Diese Australierin, die durch die Welt geht und sich fragt, warum hassen wir Frauen unseren Körper so? Warum sind wir so verbissen mit uns selbst? Und warum sind wir so streng zu uns selbst so? Und also viel strenger zu sich selbst als andere einsehen. Und das sind so Sachen, die viel mehr. Also ich möchte, dass sie das aufsaugt in sich, dass es irgendwo, ich hoffe, dass ich, dass sie sich so annehmen kann, wie sie ist. Und das ist ja das nächste schwere Thema sozusagen, was auf mich und meinen Mann irgendwann wartet, beziehungsweise was ich mir vorgenommen habe, schon früher mit ihnen zu sprechen, dass ja diese genetische Geschichte einfach in unserer Familie ist. Und die lässt sich nicht wegradieren. Und in dem Sinn stehen die Chancen auch für meine Kinder zu 50-50, was natürlich schlimm ist für mich, das zu wissen. Und ja, damit umzugehen und da auch das Richtige zu treffen. Und ich bin mir trotzdem sicher, oder das ist wahrscheinlich das Schwierige, also für mich als Mama das Schwierige, dass ich weiß, dass ich ihnen da nicht, also in dem Sinn helfen kann, ich kann ihnen die Entscheidung nicht abnehmen, wie auch immer sie ausfallen wird, ob sie es wissen wollen oder nicht mit der Genetik. Ich kann ihnen nur sagen, ich habe das und ja. Aber das ist was mich noch ganz viel beschäftigen wird die nächsten Jahre und ganz viel bewegt, ja.
Du hast ja gesagt, du hättest das vielleicht gerne auch vorher schon gewusst, ob dein Vater Genträger ist oder nicht. Denkst du denn, das hätte was an der Entscheidung, Kinder zu kriegen, geändert, wenn du es gewusst hättest?
Ich glaube bei mir nicht. Nein. Also es ist ja so, dass meine Oma auch alt geworden ist, trotz der Genetik. Also zum damaligen Zeitpunkt, wenn sie es mir gesagt hätten, hat sie ja auch noch gelebt. Für mich wäre das dann nicht so gewesen, dass ich dass ich jetzt in Panik verfallen wäre. Und gleichzeitig hätte ich irgendwie auch immer den Gedanken gehabt, man vererbt ja so viele Dinge irgendwo. Es gibt ja die Veranlagung auf Bluthochdruck, auf Herzinfarkte, auf verschiedenste andere Erkrankungen. Und gleichzeitig wäre immer meine Hoffnung gewesen, trotzdem nicht zu wissen, bist du nicht bei den 20%, die nicht erkranken? Das weiß man ja auch nicht. Es sind ja sozusagen 80%, die während des Lebens erkranken, aber 20%, die nicht erkranken. Und vielleicht gehörst du ja zu den 20%, das weißt du auch nicht. Und ich glaube nicht, dass ich, also ich hätte, dass ich diese Angst, dadurch, dass ich ja auch dieses ganze Wissen, dieser ganze Ausbruch und das alles, was jetzt mir passiert ist, also zum damaligen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass ich das Leben verhindert hätte, zu leben. Und trotzdem, Kinderwunsch hatte ich schon immer. Ich wollte immer Kinder haben.
Ja.
Ja, jetzt ist es schwieriger, weißt du, jetzt ist es schwieriger, nach dem Ganzen, was ich erlebt habe, jetzt ist es schwieriger zu sagen, würdest du jetzt noch Kinder haben?
Wie gut, dass du so früh angefangen hast, Kinder zu kriegen.
Ja, das war echt mein großes Glück, dass ich meinen Mann schon so jung kennengelernt habe und dass wir es einfach so reingeschmissen haben sozusagen. Und also muss man schon sagen, so im Freundeskreis bei ihm waren wir sozusagen die Ersten und in meinem Freundeskreis, ich hatte eine Freundin, die schon Kinder hat, aber der Rest hatte auch noch keine Kinder und da haben wir uns schon sozusagen so einfach reingeworfen. Ja.
Ja, ja.
Und sind sehr, sehr dankbar und glücklich, dass wir die zwei haben dürfen, ja.
Ja, voll schön. Liebe Irina, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Ich finde es total toll, dass du auch so frei davon erzählt hast, dass wie du jetzt auch ohne Brust lebst. Denn ich glaube, das Thema Brüste ist noch so sehr verknüpft mit Weiblichkeit. Also ist noch bei so vielen so drin, dass Brüste Weiblichkeit ausmachen. Und das ist ja auch das, was ja irgendwie dein Onkologe da am Anfang zu dir gesagt hat. Und ich finde, dass ja der weibliche Körper viel mehr ist als zwei intakte Brüste. Wir kommen da auch schon immer mehr hin. Und trotzdem entspricht immer noch das so einem Schönheitsideal. Und da wünsche ich mir auch, dass wir davon wegkommen und dass wir, wie du sagtest, auch mehr in der Öffentlichkeit mehr Frauen sehen, die groß und klein und kräftig und schlank und große Brüste, kleine Brüste oder gar keine Brüste. Also ich versuche ja mit meiner Fotografie das auch nach draußen zu tragen, dass es auch Frauen gibt, die vielleicht einen Körper haben, der nicht so dem klassischen Schönheitsideal entspricht, die aber trotzdem wunderschön sind. Und von daher vielen lieben Dank, dass du beim Fotoevent mit dabei warst und dass ich dich fotografieren durfte und dass du hier deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und Irina dich mit ihrer Geschichte darin bestärkt, deinen eigenen Weg zu gehen, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und dich selbst so anzunehmen, wie du bist. Mit all der Unperfektheit, die uns menschlich liebenswert und zu dem macht, wer und was wir sind. Glücklich sein und Zufriedenheit zu empfinden, ist trainierbar. Vielleicht hast du zum Beispiel schon einmal etwas von einem Glückstagebuch gehört. Wenn du gerne tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann passt hierzu ganz wunderbar die Folge 20 mit Glückstrainerin Katharina Mühl. Im September wird mein Fotoprojekt Schön und Stark Frauen mit Krebs 5 Jahre alt und zu diesem Anlass haben wir uns überlegt, dass es in der Zeit vom 10. bis 20. September einen Kalender für das kommende Jahr geben wird, in dem Bilder der letzten 4 Schön und Stark Fotoevents zu sehen sein werden. Wenn du gerne mehr darüber erfahren möchtest, dann schau super gerne ab Anfang September auf unsere Homepage www.schönundstark.de. Hier findest du auch alle Infos zu mir und meiner Arbeit, dem Fotoprojekt Schön und Stark und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziska-günther-fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.